SWR 2 aktuell.
Mit Florian Rudolph. Guten Abend. Im Hochwassergebiet rückt jetzt immer mehr auch die psychologische Hilfe in den Vordergrund. Ministerpräsident Ramelow übersteht ein AfD-Misstrauensvotum in Thüringen. Die CDU dort hält sich raus. Und Olympia ist eröffnet. Dagmar Freitag, die Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, hält die Spiele wegen Corona für grob fahrlässig. Das und mehr hier bis 6:30. In den Hochwassergebieten wächst die Sorge vor neuen Unwettern, vor neuem Starkregen. Morgen Katastrophenschutz und Feuerwehren bereiten sich vor. Sandsäcke wurden auch schon bereitgelegt. Die Menschen sollen sich über zuverlässige Quellen wie Radio, Fernsehen, Internet oder Warn-Apps auf dem Laufenden halten. Wie es aktuell dort aussieht, weiß mein Kollege Bruno Nonninger in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Herr Nonninger, das Wetter macht den Menschen dort Sorgen. Sind diese Sorgen denn gerechtfertigt?
Ja, natürlich. Die Menschen sind ja immer noch geschockt und haben bei so Wettermeldungen jetzt natürlich auch Angst und sind sehr besorgt, dass sowas jetzt gleich nochmal kommt. Ich habe deswegen beim Deutschen Wetterdienst mal nachgefragt und Andreas Friedrich vom DWD, der gibt da eigentlich Entwarnung.
Ja, es sieht so aus, dass am Samstagvormittag von Südwesten von Frankreich her so eine Gewitterzone reinkommt. Da kann es örtlich auch Gewitter geben, Schauer geben, aber wir momentan nicht, dass es sehr schlimm wird, weil wir haben Glück, dass das am Vormittag durchzieht. Da sind meistens die Gewitter noch nicht so ausgeprägt wie am Nachmittag, wenn die Sonne einheizt. Aber man kann nicht ausschließen, dass es ganz vereinzelt auch mal ein stärkeres Gewitter gibt. Aber wir können diese Lage relativ entspannt ins Auge sehen. Da ist auf jeden Fall keine überregionale Unwettergefahr morgen erstmal für den Vormittag zu sehen.
Ja, die Meteorologen sehen also keinen Grund für Panik. Und der Andreas Friedrich vom DWD hat mir auch gesagt, dass die meisten von den Gewittern wohl kaum was mitbekommen werden, weil die eben wohl nur sehr lokal auftreten werden. Es kann da schon mal Überschwemmungen geben, aber das wird auf keinen Fall so großflächig sein wie das Tief Bernd, nach allem, was die Meteorologen jetzt sagen können.
Wie sieht es denn im Moment im Katastrophengebiet aus?
Also es sind sehr viele Helfer da und die Dankbarkeit vor Ort über diese vielen, vielen freiwilligen Helfer, die ist sehr, sehr groß im Ahrtal. Aber die vielen Helfer, die mit ihren privaten Autos anreisen, die verursachen teilweise auch Chaos und oft kilometerlange Staus. Und das behindert dann natürlich oft die professionellen Helfer vor Ort. Baggerfahrer haben sich beklagt, dass sie mit den Fahrzeugen nicht durchkommen oder ihnen teilweise der Sprit ausgeht, weil der Nachschub einfach nicht durchkommt. Es ist also oft ein Riesenproblem und es kommen nach wie vor ja auch viele Katastrophentouristen, das muss man wirklich so sagen, dahin, die nur gaffen und Fotos machen wollen. Da kontrolliert jetzt auch vermehrt die Polizei und sperrt Straßen ab. Und wichtig zu wissen ist auch, am Anfang, ja, da war es nötig, mit Schippen und Muskelkraft die Häuser und die Straßen leer zu räumen. Aber jetzt braucht es tatsächlich oft auch wirklich schweres Gerät, um all dieses große Geröll, Brocken, Baumstämme, Hausteile, was auch immer da wegzuräumen. Und da sind teilweise die Helfer mit ihren Schippen und Schubkarren manchmal wirklich ein Hindernis.
Wo ist denn besonders viel los?
Das ist natürlich von Ort zu Ort unterschiedlich, je nachdem, wie weit die Arbeiten sind. Aber gerade jetzt am Wochenende, wenn viele freiwillige Helfer wieder erwartet werden, da ruft die Polizei doch dazu auf, bitte nicht mit privaten Pkw ins Ahrtal zu kommen, sondern Shuttlebusse zu nutzen und sich dann vor Ort an die Leitstellen zu wenden, damit die Hilfe, für die alle sehr, sehr dankbar sind, dann doch ideal laufen kann und die Menschen, die Aufräumarbeiten, da nicht noch zusätzlich behindern.
Bruno Nonninger aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Belastungen für die Menschen im Flutgebiet übersteigt alles Vorstellbare, egal ob Betroffene oder Helfer. Die Bilder, die Zerstörung, die Verzweiflung, das alles bringt die Menschen an ihre Grenzen.
Hätte ich nie gedacht, das ging so schnell.
Ist nichts zu retten, alles kaputt. Das Wasser stand bis zur Decke.
Also wir waren eingesperrt, wir hatten keine Chance.
Wir wissen gar nicht, wie es weitergeht.
Aber wir sind mit dem Leben davon gekommen. Das ist, sag ich mal, das Wichtigste jetzt im Nachhinein.
Zu hören, dass das Enkelkind einen Ertrunkenen im Garten gefunden hat. Dass eine Frau zu uns kam, die gesagt hat, das Wasser ist ihr bis zum Hals gestanden. Und sie hat gedacht, sie überlebt es nicht. Das macht natürlich unheimlich betroffen.
Die Helfer, die vor Ort sind, man kann den Hut nicht tief genug ziehen von denen. Was die für Bilder ertragen müssen.
Man versucht es zu verbergen, stark zu sein. Aber man hört es an der Stimme, klappt nicht immer.
Den Traumatisierten soll jetzt verstärkt geholfen werden. Unter anderem hat das Deutsche Psychotherapeutennetzwerk 100 Therapieplätze für die Akutbehandlung geschaffen. Und noch viele andere sind im Katastrophengebiet unterwegs, um sich um die Wunden zu kümmern, die das Hochwasser in die Seelen gerissen hat. Und über sie berichtet mein Kollege Joachim Wulkopp.
Seit über einer Woche ist Anna Mainzer fast ununterbrochen im Einsatz. Die Seelsorgerin betreut Menschen, deren Leben sich von einer Sekunde auf die andere schlagartig verändert hat.
Was ich jetzt in den letzten Tagen erlebt habe, war, dass die Leute sich bedanken, dass man da ist. Und dann startet es eigentlich direkt schon mit, ich habe meinen Mann verloren, ich habe das verloren, ich habe nichts mehr, ich habe nur noch die Kleidung am Leibe, die ich jetzt gerade trage. Eine Begrüßung war auch, ja, ich habe gerade Leichenteile im Keller gefunden.
Auch an der erfahrenen Expertin geht diese Flut nicht spurlos vorbei.
Also mein Gefühl, wo ich es jetzt auch merke, ist dann, dass ich mich fast schäme, dass ich in meiner Wohnung sitze, fließend Wasser und Strom habe. Dass ich dann nachts plötzlich Gedanken bekomme, wie du tust nicht genug, du musst noch mehr machen, was auch Schwachsinn ist.
Das ist völlig normal, weiß ihr Kollege Markus Schmidt. Der Leiter der traumatherapeutischen Abteilung der Ehrenwaldschen Klinik in Ahrweiler hat mit seinem Team eine kostenlose Hotline aufgebaut, an der Betroffene erste psychologische Hilfe bekommen können. Jetzt, einige Tage nach der Flut, kommen die Menschen zur Ruhe und all die schrecklichen Bilder kommen wieder.
Viele Menschen nehmen dann erstmal wahr, oh Gott, ich habe überlebt und mein Gott, ich habe Menschen verloren. Und das ist eigentlich der Moment, wo Symptome meistens freigesetzt werden.
Und genau das passiert jetzt bei ganz vielen. Auch die Einsatzkräfte müssen begleitet werden.
Also die Mitarbeiter, die die 112er Notrufnummer bedient haben, die kamen dann auch teilweise sehr betroffen in die Beratung, weil sie im 30-Sekunden-Takt Sterbehilfe geleistet haben. Und einfach nur noch gehört haben, wie die Telefonstimme abebbte und jetzt eben jemand ertrinkt.
Die Hotline wird gut angenommen von den Menschen im Ahrteil. Das ist wertvoll, sagt Markus Schmidt, denn durch frühe Hilfe könnte der psychische Schaden in Grenzen gehalten werden. Doch auch so könnte es viele Jahre dauern, bis die Narben dieser Flut wieder verheilt sind.
Der Bericht von Joachim Wulkopp. Bundesweit rufen die Radiowellen der ARD heute dazu auf, für die Menschen in den Hochwassergebieten mit Spenden zu helfen und ihnen Mut zu machen. SWR aktuell überträgt heute Abend nach der Tagesschau die Spendengala Wir halten zusammen. Ab 20.15 Uhr im Ersten läuft sie, hier bei uns in SWR aktuell im Hörfunk. Ingo Zamperoni und Sarah von Neuburg führen durch die Sendung. Sie sprechen mit Betroffenen und Helfern. Und live dabei sind unter anderem Herbert Grönemeyer, Sarah Connor, Peter Maffay, Frieda Gold und viele andere, die sich mit den von der Hochwasserkatastrophe Betroffenen verbunden fühlen. SWR aktuell 18 Uhr und 12 Minuten. Thüringen macht einmal mehr politisch von sich reden. Dort wird es keine Neuwahlen im Herbst geben, weil es der Minderheitsregierung von Ministerpräsident Ramelow aus Linken, SPD und Grünen nur mit Hilfe der AfD gelungen wäre, die erforderliche Zweidrittelmehrheit für eine Auflösung des Landtags zusammenzubekommen. Deshalb zogen sie ihren Antrag zurück und heute nun haben die Abgeordneten im Erfurter Parlament über ein Misstrauensvotum abgestimmt, mit dem die AfD Ramelow stürzen wollte. Björn Höcke, Fraktionschef und Rechtsaußen, Mitbegründer des formal aufgelösten und vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Flügels, wollte sich zum neuen Regierungschef wählen lassen. Natürlich war selbst den AfD-Abgeordneten, selbst Höcke, klar, dass es nicht klappen würde. Er bekam von 46 erforderlichen Stimmen nur die 22 seiner Fraktion. Aber Verwirrung hat man wieder mal gestiftet und Anteil daran hatte auch die CDU im Erfurter Landtag, die nach dem Willen ihres Fraktionschefs Mario Vogt sitzen bleiben sollte, statt gegen Höcke zu stimmen. Das haben die 21 CDU-Abgeordneten auch getan. Guido Fischer in Erfurt, wie kommt das Verhalten der CDU denn an?
Ja, unterschiedlich. Es ist natürlich so, das ist ja auch für die CDU nichts Neues. Auf die wird von allen Seiten eingedroschen. Also zum einen mal von der rot-rot-grünen Koalition und zum anderen natürlich von der AfD. Die CDU befindet sich ja schon seit Jahren in dieser Zwickmühle zweier sehr starker, extremer Parteien, Parteien vom Rand des politischen Spektrums. Und in diese Situation ist für sie nicht neu. Rot-rot-grün fand das also nicht so prickelnd, dass die CDU sitzen geblieben ist. Die AfD hat natürlich auch auf die CDU eingedroschen und hat gesagt, die trauen sich nicht, die ändern nichts an den vielen Missständen im Land Thüringen. Björn Höcke ging da auch den CDU-Fraktionschef Mario Vogt ziemlich ungalant an, äußerte sich da über sein Geschlechtsteil und so weiter und so fort. Allerdings war es auch so, dass Mario Vogt vorher unheimlich hart und unheimlich deutlich, am deutlichsten eigentlich von allen Rednern mit der AfD ins Gericht gegangen ist und gesagt hat, für all das, wofür Thüringen steht, Weltoffenheit, Freiheitlichkeit, dafür steht eben die AfD mit Björn Höcke nicht. Und deswegen würde man dieses Schauspiel eben einfach nur boykottieren und sitzen bleiben.
Höcke wäre ja nie und nimmer Ministerpräsident geworden. Er hätte fast alle Stimmen von CDU und FDP im Thüringer Landtag dafür gebraucht. Warum hat er es denn überhaupt versucht?
Ja, es hätten natürlich auch Stimmen von anderen Fraktionen sein können.
Wäre unwahrscheinlicher wahrscheinlich.
Ja, das ist die Frage, was unwahrscheinlich ist oder wahrscheinlicher, weil bei dieser ganzen Diskussion um das Abstimmungsverhalten der CDU gab es ja auch zwei Argumente. Die rot-rot-grüne Koalition hat der CDU vorgeworfen, man würde dann vielleicht doch nicht garantieren können, dass nicht vielleicht doch einer oder zwei für Höcke stimmen. Und die CDU hat argumentiert, ja Moment mal, wenn wir geschlossen abstimmen, wer sagt uns denn, dass nicht einer der rot-rot-grünen Abgeordneten, um uns zu ärgern, das Kreuz bei Höcke macht.
Dass denen die Schuhe schiebt, meinen Sie?
Genau, das sagt einfach auch, wie das atmosphärisch ist zwischen Union und Rot-Rot-Grün nach diesem geplatzten Stabilitätspakt, der jetzt ausgelaufen ist. Höcke ging es darum, genau das zu erzeugen, dass sich da alle in die Haare kriegen. Er hat sicherlich insgeheim darauf gehofft, dass er diesen Propagandaerfolg hat, dass er eine Stimme mehr hat, was die CDU mehr unter Bedrängnis gebracht hatte. Das hat er jetzt nicht erreicht, aber es ging der AfD, das haben die auch relativ deutlich gesagt, der parlamentarische Geschäftsführer beispielsweise auch in Interviews. Es ging darum, Unruhe zu stiften und insbesondere auch eben CDU und FDP vorzuführen.
Was sagt Ministerpräsident Ramelow zum überstandenen Misstrauensvotum?
Der war schon vorher ganz gelassen. Also er hat schon vorher angekündigt, er wird sich jetzt darauf konzentrieren, irgendwie einen Haushalt zusammenzubekommen für das Jahr 2022. Das wird natürlich ziemlich schwierig, weil, wie gesagt, die Stabilitätsvereinbarung mit der Union ist ausgelaufen. Man hat ja auch in Thüringen nach der Sommerpause, die heute beginnt, dann auch noch ein bisschen Bundestagswahlkampf. Da wird man auch nicht so nett miteinander umgehen. Man ist in einer verzwickten Lage, weil wenn der Haushalt scheitert, läuft alles auf Neuwahlen hinaus. Aber Neuwahlen kann es nur auf zwei Wegen geben. Entweder 2/3 der Abgeordneten stimmen dafür. Und wenn dann Rot-Rot-Grün sagt, wir wollen die Stimmen der AfD nicht, dann wird es schon knapp. Weil, wie gesagt, dann dürfen eigentlich nur noch wenige Abgeordnete von CDU und FDP nicht mitmachen. Auch ob das den Grünen dann immer in den Kram passt. Also das ist schwierig, der Weg. Und der andere Weg ist Vertrauensfrage und eine verlorene Vertrauensabstimmung. Hat aber auch zwei Risiken für Bodo Ramelow. Das eine, was ihm passieren kann, ist, dass ihm die AfD das Vertrauen ausspricht. Das möchte er natürlich nicht. Und das zweite ist, wenn ihm das Vertrauen entzogen wird des Parlaments, dann beginnt eine kurze Frist, in der eine Neuwahl des Ministerpräsidenten angesetzt werden kann. Da ist auf jeden Fall damit zu rechnen, dass die AfD da wieder was versuchen wird. Und da könnten dann auch völlig neue Konstellationen, Überlegungen nach vorne kommen, über die man jetzt noch gar nicht spricht, eine parteiübergreifende, integre Persönlichkeit, die dann vielleicht ein Expertenkabinett führt, übergangsweise eben auch ohne Neuwahlen. Also summa summarum, es ist eine extrem instabile Situation hier und das Parlament kann sich vielleicht mit einem Haushalt für 2022 nochmal ein Jahr retten, ob es wirklich bis 2024 hier in geordneten Bahnen weiterläuft, bis zum regulären Wahltermin. Das bleibt doch sehr zu bezweifeln.
Wie ist denn die politische Stimmung? Womit müssen die Parteien denn rechnen, wenn in Thüringen neu gewählt würde?
Also ich glaube, da müssen die Parteien, glaube ich, alle aufpassen, dass die Leute sich einfach abwenden und sagen, ihr beschäftigt euch seit Monaten nur mit dieser Situation, dass es keine Mehrheiten gibt und ihr macht eigentlich überhaupt keine praktische Politik. Thüringen ist durch die Pandemie relativ schlecht gekommen. Die Landesregierung hat für ihr Pandemie-Management ziemlich miserable Werte bekommen in den Umfragen und die politische Stimmung ansonsten ist, es würde mehr oder weniger über die Lager gesehen, also wenn man das Mitte-Links-Lager nimmt, von der SPD über die Grünen bis hin zur Linken und das Mitte-Rechts-Lager nimmt, von der FDP angefangen über die Union hin zur AfD, würde sich da nichts ändern. Also es gäbe keine Mehrheit für Rot-Rot-Grün. Und da die stärksten Kräfte vermutlich auch die Linke und die AfD blieben und vermutlich auch mit einem gemeinsamen Stimmenanteil von über 50%, bliebe die Situation hier extrem kompliziert.
Guido Fischer aus dem Thüringischen Landtag in Erfurt. Dort ist ein konstruktives Misstrauensvotum der AfD gegen Ministerpräsident Ramelow von der Linken gescheitert. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet fuhr bislang im Schlafwagen der Bundestagswahl entgegen. Dann kam die Flut und Laschet war in seiner Rolle als NRW-Landesvater omnipräsent. Als CDU-Chef wäre er dieser Tage auch gefragt und zwar eben in Thüringen. Da hätte er mal sagen müssen, wo es lang geht, meint Hauptstadtkorrespondent Uwe Lüb und fragt, wo ist Laschet?
Armin Laschet hat die Ruhe weg. Zum Beispiel, als sich alle Welt über den CDU-Direktkandidaten in Südthüringen Hans-Georg Maaßen echauffierte. Auch aus der CDU kamen klare Botschaften. Laschet möge doch mal reagieren. Erst Tage später sagte er, dass er nichts weiter sagen werde, weil das Maaßen aufwerten würde. Im Klartext eine Nicht-Reaktion. Nächster Fall. Der Thüringer Landtag entscheidet erstmal nicht über die verabredete vorgezogene Neuwahl, weil die Zweidrittelmehrheit nicht steht, auch wegen unsicherer Kantonisten in den Reihen der CDU. 4 Abgeordnete wollen nicht mitmachen, sonst käme die erforderliche Mehrheit zustande. Auch dazu ist Laschet öffentlich nicht wahrnehmbar. Aktuell fordert nun AfD-Fraktionschef Björn Höcke die brüchigen Mehrheitsverhältnisse in Thüringen heraus. Die CDU-Abgeordneten scheuen ein klares Nein. Und Laschet? Schweigt. Natürlich hat der auch in Woche 2 nach der Hochwasserkatastrophe im eigenen Bundesland alle Hände voll zu tun. Und Bundestagswahlkampf ist ja auch noch für den Kanzlerkandidaten Laschet. Aber er ist eben auch Parteivorsitzender. Er weiß zwar, dass man sich in Thüringen die Finger verbrennen kann, so wie seine Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer, deren vergebliche Bemühungen, Einfluss zu nehmen, führten letztlich zu ihrem Rücktritt. Aber das darf Laschet nicht davon abhalten, sich mehr einzumischen. In seiner eigenen Partei. Wer zu sehr die Ruhe weg hat, schürt am Ende womöglich Unruhe. Und das wird das Letzte sein, was Laschet will.
Der Standpunkt von SWR-Hauptstadt-Korrespondent Uwe Lüb. Die Olympischen Sommerspiele haben begonnen. Das olympische Feuer brennt seit über einer Stunde. Im Stadion in Tokio saßen überwiegend handverlesene Gäste, Funktionäre des Internationalen Olympischen Komitees, wichtige Politiker und Wirtschaftsvertreter und ein paar VIPs und Adabais. Und die Medienvertreter natürlich auch, darunter auch mein Kollege Jens-Jörg Rieck. Jens-Jörg Rieck, wie fühlt sich das denn an, eine Olympia-Eröffnungsshow und keine Fans im Stadion?
Ja, es ist, glaube ich, für alle besser gelaufen als vorher befürchtet. Also wir hatten ja das Glück, schon Teile dieser Show vorher sehen zu dürfen, haben das dann jetzt mit den fast 6000 Athleten, die hier dabei waren, Athletinnen und Athleten, zusammen erleben dürfen. Das war nochmal ein intensiverer Moment. Also die, die hier die Chance hatten, in dem Segment des Einmarsches der Nation, der Delegation dabei zu sein, die feierten diesen Moment wirklich. Die deutsche Mannschaft, die mit etwa 100 Vertretern hier hineinkam in die Arena, hat sich leider nicht bis zum Ende, die meisten zumindest nicht, um Laura Ludwig und Patrick Hausting hier versammelt und das Ganze bis zum Ende geschaut. Da gab es dann natürlich noch mal den großen Moment der Entzündung der Flamme auf einem dem Fuji nachempfundenen Werk. Also es fehlte hinten raus sicherlich ein entscheidendes Momentum und das ist einfach, wenn die Flamme brennt, dieses Feuerwerk verbunden natürlich mit dem Applaus der Erwartung des Gastgeberlandes, derjenigen, die in dieser Arena sind, die 60.000 eigentlich Platz geboten hätte.
Ganz kurz mal, was waren so für Sie die Highlights dieser Show?
Ja, wenn irgendein Bild bleibt, dann war es natürlich diese Drohnenshow von 1800 Drohnen. Imagine, ein Lied, das jetzt in diesem Jahr auch 50 Jahre alt geworden ist, von John Lennon. Zum dritten Mal im Übrigen bei einer Eröffnungsfeier eingesetzt war, das musikalische Bett für dieses, ja, man muss sagen, wirklich von Meisterhand konzipierte Modell da am Himmel. Erst gab es ja das Logo der Olympischen Spiele hier aus Japan. Das verwandelte sich dann in eine Weltkugel, riesengroß über der Arena zu dieser wirklich ja doch sehr empathischen, sehr bewegenden Musik. Das war ein Moment, den keiner vergessen wird, der hier dabei war.
Vor dem Stadion sollen sich Menschenmassen versammelt haben. Waren das jetzt mehrheitlich Fans, Olympia-Fans oder Gegner dieses Events?
Es waren mehrheitlich Fans, das muss man ganz klar sagen. Wir haben viele gesehen, als wir auf dem Weg hierher waren mit dem Bus, die uns zugewunken haben, die uns angelacht haben. Also die Intention war eindeutig, sich zu freuen, zu zeigen, dass man Gastgeber ist. Ja, übrigens insgesamt ja schon zum 4. Mal 64 in Tokio hier, 2-mal bei den Winterspielen. Und es ist ein Jammer, dass sie nach diesen Vorbereitungen in einem ja zerrissenen Land, es gibt ja die Diskussion, jetzt nicht in dem Maße feiern können, wie die Vorbereitungen es verdient hätten. Das muss man ganz deutlich sagen.
Jens-Jörg Rieck aus dem Olympiastadion in Tokio. In der Megametropole ist die Zahl der Neuinfektionen diese Woche auf den höchsten Stand seit einem halben Jahr gestiegen. Dutzende Sportlerinnen und Sportler haben sich bereits infiziert. Das deutsche Team mit seinen 432 Sportlerinnen und Sportlern hat inzwischen auch einen Corona-Fall, den Radsportler Simon Geschke. Grüße an das deutsche Team. Die kommen von Bundespräsident Steinmeier.
Ganz, ganz viel Erfolg. Alle meine guten Wünsche für Tokio. Vielen Dank für heute Abend und vor allen Dingen viel Erfolg bei den Wettkämpfen. Kommen Sie heil zurück. Alle guten Wünsche aus Berlin.
Die Geisterspiele von Tokio, um die geht es im SBR-Tagesgespräch mit Dagmar Freitag. Sie sitzt für die SPD im Bundestag und ist Vorsitzende des Sportausschusses und sie ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Frau Freitag, könnten diese Olympischen Spiele ein Superspreader-Event werden?
Zumindest sind die Befürchtungen da. Wir sehen ja jetzt schon, dass mehr als 100 Infektionen im Bereich der Athletinnen und Athleten, der Betreuer aufgetreten sind. Und nach allem, was ich bislang aus Tokio gehört habe, greifen die Hygienekonzepte ja auch nur bedingt. Man hört von übervollen Shuttlebussen beispielsweise. Und auch wenn Sie die Arbeitsbedingungen für die Journalistinnen und Journalisten sehen, die sitzen ja nun sehr eng im Mediencenter beieinander. Also ob das Hygienekonzept wirklich funktioniert, werden wir in 3 Wochen wissen. Aber bis dahin mache ich mir allergrößte Sorgen.
Kann man denn sagen, das Internationale Olympische Komitee handelt grob fahrlässig, weil es an diesem Großereignis festgehalten hat?
Also aus meiner persönlichen Sicht würde ich das so sagen. Ganz einfach deshalb, wir wissen, dass dieses Virus mutiert. Wir lernen mittlerweile, dass die Delta-Variante auch in unserem Land mittlerweile die vorherrschende Variante ist. Und in Tokio kommen jetzt Athletinnen und Athleten und zahlreiche Menschen aus deren Umfeld aus 5 Kontinenten zusammen. Und ich mag mir nicht wirklich vorstellen, was die möglicherweise an Mutanten mitbringen, die dann anschließend wieder von den anderen in die Welt hinausgetragen werden. Also die Gemengelage ist mehr als schwierig und ich finde schlichtweg, dass in diesen Zeiten solch ein Multisport-Event da nicht hingehört.
War es dann überhaupt sinnvoll und vertretbar, da jetzt auch noch deutsche Athletinnen und Athleten hinzuschicken?
Ich habe ganz großes Verständnis für all die Athletinnen und Athleten, die gesagt haben, Teilnahme an Olympischen Spielen ist mein Lebenstraum und das ist wirklich so. Ich habe viel Kontakte zu unseren Athleten bis heute und ich habe dafür Verständnis. Für viele ist es die einzige Chance, an Olympischen Spielen teilzunehmen. Also aus Athletensicht habe ich großes Verständnis.
Darf ich, haben Sie denn da auch welche, wo Sie den Eindruck haben, eben weil Sie eine Sportart betreiben, die nur alle 4 Jahre überhaupt die Bühne hat, sagen, ich habe Angst, aber ich nehme das, weil es meine einzige Chance ist, in Kauf?
Ja, das glaube ich, dass es da ganz viele geben wird. Gerade die Sportarten, die sonst nicht so im Mittelpunkt auch der medialen Berichterstattung und somit auch der öffentlichen Wahrnehmung stehen, da ist es die einzige Chance, wirklich mal wahrgenommen zu werden. Das ist wichtig, um auch Sponsoren vielleicht mal zu gewinnen. Aber es ist vor allen Dingen für diejenigen wichtig, die 4 Jahre, in diesem Fall sogar 5 Jahre, daraufhin trainiert haben.
Mit der UEFA ist die Kritik ja hart ins Gericht gegangen, weil sie das Millionengeschäft Fußball-Europameisterschaft durchgezogen hat, trotz Corona, teils sogar vor vollbesetzten Rängen mit zählbaren Folgen. Zählen auch bei Olympia denn nur noch die wirtschaftlichen Interessen?
Da ist von auszugehen. Wir wissen, dass das ein Milliardengeschäft ist und wir wissen natürlich auch, dass ein Teil des Geldes hinterher an die internationalen Sportverbände verteilt wird, auch an die nationalen Olympischen Komitees, also in Deutschland in dem Fall an den Deutschen Olympischen Sportbund. Und deshalb hören Sie aus all diesen Kreisen auch keine Kritik an der Durchführung der Spiele. Es geht ums Geld, klar.
Und die Japaner, die sind alles andere als Olympia begeistert. Eine Mehrheit hätte auf diese Corona-Spiele gerne verzichtet. Zählen die gar nicht? Ich meine, Zuschauer sind ja jetzt eh gar nicht dabei.
Ja, zumindest hatte man den Eindruck, dass die Stimmung in der japanischen Bevölkerung nicht wirklich zählt. Und das gilt für die Regierung genauso wie für das Internationale Olympische Komitee. Ich habe gelesen, dass IOC Thomas Bach gesagt hat, wenn erstmal die ersten japanischen Medaillen da sind, würde das die vielen Olympiagegner im Lande auch versöhnen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, die Menschen in einem Land, in dem die Impfquote niedrig ist, in dem das Gesundheitssystem nur bedingt belastbar ist, die haben gerade ganz andere Sorgen als japanische Medaillen.
In diesem Jahr Olympische Spiele in Tokio trotz Corona und trotz hoher Neuinfektionen in der Millionenstadt. Kommendes Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, die Olympischen Winterspiele in Peking. Wir sind ja beides Gastgeber, die nicht nur in Menschenrechtsfragen äußerst umstritten sind. Was kommt denn da auf uns zu?
Ja, da kommen gesellschaftspolitische Diskussionen auf jeden Fall auf uns zu, und zwar völlig zu Recht. Insbesondere das IOC hat ja überhaupt keine Hemmungen, sein Premiumprodukt, also die Olympischen Winter- oder Sommerspiele, gleiches gilt für die Paralympischen Spiele, in solche Staaten zu vergeben. Und die Diskussionen werden kommen, und zwar zu Recht.
Dagmar Schmidt, die SPD-Politikerin und Vorsitzende des Sportausschusses im SWR-Tagesgespräch.